Ja, heute wird es etwas anders sein als sonst. Was daran liegt, ich darf nicht lesen. Ich wurde am Freitag am rechten Auge operiert, also gelasert, und darf nicht lesen. Darum habe ich mir heute eine Lehrkraft in meinem Rücken mitgebracht, Petra. Die unterstützt mich heute und liest also die Bibelstellen vor oder Zitate, die ich so auswendig nicht hinkriege. Sonst versuche ich so einigermaßen auswendig zu predigen. Wir werden heute auch was auf der Tafel sehen. Ich werde so ab und zu mal was aufschreiben. Ihr seid also heute herausgefordert, mal anders Predigt zu hören. So, ich fand es sehr schön, ein russischer Emigrant, der in die USA wanderte, der hieß Jakob Smirnov, der ist das erste Mal in den USA einkaufen gegangen. Er ging in einen Laden durch die vollen Gänge und dann hat er hinterher erzählt, das ist herausfordernd und es ist hoffentlich deutlich, Wasser drauf und fertig, das ist also nicht die Lösung, so wird es nicht funktionieren. Und trotzdem gibt es die Aufforderung von Jesus, dass wir ihm ähnlicher werden sollen. Und Petra liest jetzt mal die erste Stelle uns vor aus Römer 8, Vers 29. Ihr könnt, glaube ich, hast du es auch mitgemacht, dass man es mitlesen kann? Aber lies mal.
Sonst versuche ich gut zu lesen. Also Römer 8, Vers 29. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Es ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein.
Also es gibt eine ewige Bestimmung. Schon bevor du und ich geboren wurden, hatte Gott uns schon im Sinn und mit dazu gehört, dass er also vorhatte, dass wir ihm ähnlich werden sollen. Schon in der Vergangenheit, also der Zeitstrahl, die Vergangenheit bei Gott, Gott war schon immer, wird immer sein. In der Vergangenheit ist schon festgelegt, du und ich sollen Gott ähnlich werden. Aber das hat nicht nur in der Vergangenheit angefangen. Wir lesen jetzt die zweite Stelle aus 2. Korinther 3, Vers 18.
Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln.
Es gibt eine, ich nenne es mal so eine historische Bestimmung, Jesus ähnlicher zu werden. Schon immer haben Christen erlebt durch den Heiligen Geist, dass sie Jesus ähnlicher werden sollen. Also auch du und ich heute. In der Gegenwart sozusagen, ich mache jetzt einfach mal hier, das wäre die Gegenwart. Heute will der Heilige Geist an dir und mir wirken und uns ähnlicher machen. Und das Tolle ist, Gott hat nicht nur von der Vergangenheit angefangen, in der Gegenwart seine Zusage gemacht, sondern das geht weiter bis in Ewigkeit. Und das ist jetzt die dritte Bibelstelle, die wir hören. Und Petra liest es vor.
1. Johannes 3, Vers 2. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, doch es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist.
Also das Ziel Gottes in der Ewigkeit ist, dann werden wir Jesus wirklich ähnlich sein, gleich sein. Jetzt bin ich laut, ja. Die Zukunft, dafür gilt das auch. Und ihr seht, das ist das Interessante an dem Text, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zeigen auf das gleiche Ziel hin. Es geht darum sozusagen, dass wir von Jesus lernen, dass wir Jesus ähnlicher werden dürfen und sollen. Deshalb ist es wichtig, dass wir heute über das Thema sprechen, sei wie Jesus oder sein wie Jesus. Und das wollen wir uns heute anschauen, weil es wichtig ist, dass wir uns das so bewusst machen. Ich muss hier einmal kurz einhaken, sonst gäbe es immer eine PowerPoint. Da ich nicht lesen darf, habe ich heute keine gemacht. Draußen gibt es 24 Handzettel, die hat mir ChatGPT anhand meiner Predigt erstellt. Wenn ihr wollt, könnt ihr die nachher mitnehmen. Aber jetzt der erste Gedanke. Eins muss dir und mir bewusst sein, wir werden laufend in unserem Leben geformt, immer. Wer du heute bist, ist Teil der Prägung, die du mitbekommen hast von deinen Eltern, deiner Geschichte, von Personen, die dir begegnet sind, von Dingen, die du erlebt hast. All das hat dich zu dem Menschen geformt, der du heute bist. Und das gilt auch in geistlicher Sicht. Wer du heute geistlich bist, ist eine Folge deiner Prägungen. Was du geworden bist, wie du auf Dinge reagierst. Und das bleibt so, das ist auch heute so. Du wirst auch heute hier geformt werden und wenn du nach Hause gehst, wirst du auch geformt werden. Wir sind in einem Formungsprozess. Und es muss uns klar sein, es gibt Kräfte und Mächte in der Welt, die nicht wollen, dass wir Jesus ähnlicher werden, sondern die wollen, dass wir bleiben, wer wir sind, oder die in uns arbeiten, die gegenwirken. Das können schlechte Erfahrungen sein in deinem Leben, die dich daran hindern, dich zu verändern. Sünde, traumatische Erlebnisse, viele Dinge, die es dir schwer machen. Aber es ist wichtig, dass wir uns nicht einfach anpassen. Paulus schreibt einmal an die Gemeinde in Rom, Römer 12, Vers 2.
Ja. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern.
Also Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom. Damals die größte Prägungsmaschinerie, die es gab, war das Römische Weltreich. Das Römische Weltreich hatte ja viele Länder erobert und was war ihr Ziel? Sie wollte die Menschen römischer machen und hat sie versucht zu beeinflussen, dass sie das römische Denken in sich aufsaugen, dass sie sozusagen Römer werden. Und wisst ihr, Paulus schreibt an die Christen in Rom nicht, dass sie römischer werden, sondern Paulus schreibt an die Christen in Rom, dass sie mehr werden wie Jesus und weniger wie Rom. Das ist aber das Problem für uns Menschen, weil grundsätzlich ist es einfacher, sich einfach anzupassen, zu bleiben, wie man ist, als sich verändern zu lassen. Das Problem ist, wenn wir Jesus nicht ähnlicher werden wollen, dann passiert nicht nichts, sondern Stagnation bedeutet dann oft Rückschritt. Wer sich nicht entwickeln will, der wird mit der Zeit unter Umständen Jesus nicht ähnlicher, sondern unter Umständen Jesus unähnlicher. Der wird vielleicht mehr wie Rom. Aber das ist ja nicht das Ziel, dass wir mehr wie Rom werden, sondern wir sollen ja etwas von Jesus lernen. Wisst ihr, Jesus hat so ein Bild von dir im Blick. Schon vor Geburt der Welt hat er sich gedacht, wie du sein kannst, wenn du ihm das Potenzial gibst, dass er an dir wirken darf. Und Sören Kierkegaard, der hat das mit einem Zitat einmal so formuliert, das liest uns Petra einmal vor.
Mit Gottes Hilfe werde ich jetzt ich selbst werden.
Genau. Also wenn wir wie Jesus werden, ist es nicht so, dass wir genauso aussehen wie Jesus, sondern wir werden zu dem Mensch, den Gott sich gedacht hat, wer wir sein sollen. Bedeutet es, sich von Jesus prägen zu lassen. So, jetzt haben wir den Auftrag gehört, dass es wichtig ist, sich prägen zu lassen. Die Frage ist, wie Menschen es versuchen, das wäre der zweite Gedanke, wie Prägung nicht funktioniert, was manche Menschen tun, um sich prägen zu lassen. Es gibt so verschiedene Dinge, die manche Menschen versuchen. Einmal ist es vielleicht, ich schreibe mir hier auf, mehr Willenskraft. Also manche Menschen sagen einfach, du musst dich mehr anstrengen. Die Sache mit dem Willen ist, dass Wille und Anstrengung nicht falsch ist. Es ist gut, wenn man einen Willen hat. Das Problem ist, wir alle wissen, dass es mit dem Willen nicht allzu weit her ist. Statistiken zeigen, Ende Januar sind 80% aller Neujahrsvorsätze haben sich schon erledigt. Und die restlichen kommen wahrscheinlich dann im Februar oder März. Das Problem ist, dass man sich manchmal mit Willen Ziele setzt, die einfach viel zu hoch sind, unrealistisch ist. Und der Wille, den wir Menschen haben, der ist gut, den brauchen wir auch, darüber werde ich noch sprechen. Aber wir schaffen manchmal nur bestimmtes Maß an Veränderung. Und es gibt auch wieder Mächte und Kräfte, die nicht wollen, dass du dich veränderst, die deinen Willen rauben. Auch das kann wieder sein, schlechte Gewohnheiten, Sünde, andere Dinge, die dich daran hindern, mit deinem Willen konsequent zu bleiben, dass man sich zu viel vornimmt, zu große Dinge macht, und es sich da zu schwer macht mit der Willenskraft. Also, wir nehmen uns manchmal zu viel vor. das wollen wir nicht negieren, aber das ist, Wille alleine macht es nicht. Manche Leute sagen, gerade wir in der Gemeinde, man muss mehr Bibel lesen. Und das ist gar nicht falsch, im Gegenteil. Jesus war Lehrer und hat Menschen gelehrt anhand der Bibel. Die ganze Lehre von Jesus ist vom Alten Testament durchzogen. Man kann Jesus nur verstehen auf dem Hintergrund des Alten Testamentes. Jesus hat gelehrt. Und natürlich kann die Bibel und will die Bibel uns prägen. In 2. Timotheus 3, Vers 16.
Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren.
Also sie möchte das tun, uns verändern und prägen. Also wir nehmen mit Gottesdienstbesuch, eine gute Predigt, Bibellesen ist nicht falsch, im Gegenteil, das ist wichtig, man könnte so sagen, es ist lebenswichtig, weil Gott wirklich dadurch redet. Aber es reicht nicht, wenn man nur Bibel liest. Also es ist nicht falsch, aber wir werden gleich noch darüber sprechen, dass es auch ins Tun kommen muss. Bibellesen verändert einen noch nicht alleine, weil die Pharisäer kannten sich in der Bibel besser aus als du und ich und trotzdem musste Jesus ihnen sagen, dass ihr Herz ganz weit weg von Gott ist. Ein drittes, was manche meinen, Download soll das heißen, von oben, das muss ich erklären. Manche Leute meinen, ich muss mich gar nicht verändern, das kann ich alles Gott überlassen, ich muss gar nichts tun. Also von oben herab, Gott wird mich schon reparieren, dass ich so bin, wie ich sein soll. Es gibt einen Film, die Matrix, kennen wahrscheinlich die jüngeren Leute. Im Matrix-Film gibt es eine Szene, vielleicht habt ihr die in Erinnerung, wenn ihr den Film in letzter Zeit mal gesehen habt, da sind Trinity und Neo auf einem Dach. Sie werden verfolgt, müssen flüchten und da steht ein Hubschrauber. Das Problem ist, keiner von beiden kann fliegen. Und Trinity ruft dann an bei Tank und sagt, ich brauche ein Programm, wie ich fliegen kann. Und dann flackern ihre Augen ganz schnell, das darf ich jetzt nicht tun mit meinen Augen, wegen der. Ne? Da flackern ganz schnell die Augen und plötzlich springen sie in den Hubschrauber und können flüchten. Sie können fliegen, weil sie so einen Input von oben bekommen haben, plötzlich hat alles geklappt. Manche denken, meinen, so würde Veränderung funktionieren, ne? Dass Gott sozusagen, ich muss gar nichts machen, das spricht für eine hohe Meinung vom Heiligen Geist. Und das ist auch richtig, der Heilige Geist kann sowas. Ne? Der kann wirklich schenken, dass Menschen, die süchtig waren, von einem Tag auf den anderen frei werden. Das kann der Heilige Geist. Und das macht er auch manchmal. Aber manchmal tut er es auch nicht. Also es kann für eine hohe Meinung vom Heiligen Geist sprechen und die brauchen wir auch. Der Heilige Geist ist Gott, der dich und mich verändern kann. Manchmal ist so eine Einstellung aber auch einfach nur ein Zeichen von Faulheit. Ich verlasse mich darauf, dass ich repariert werde und ich muss gar nichts machen. Und da wird hoffentlich deutlich, dass diese Einstellung einen Haken hat und nicht das ist, wie Gott sich das vorgestellt hat. Also alle drei Dinge, da ist was dran. Ne? Wir brauchen natürlich Willenskraft, wenn man sich verändern will. Ich muss die Bibel lesen, das ist vollkommen richtig. Und ich brauche auch den Einfluss vom Heiligen Geist. Aber wenn ich nur sage, eins von diesen Dingen wird mir helfen, ich muss mich nur anstrengen oder so, das wird uns wahrscheinlich nicht helfen. Mark Comer, der hat ein Buch geschrieben, also wie man Jesus ähnlicher wird. Und da schreibt er ein Modell, das möchte ich euch jetzt vorstellen. Das greift das teilweise wieder auf, aber sagt, es braucht eine Kombination von verschiedenen Dingen, dass wir Jesus ähnlicher werden können. Ich mache euch mal ein Dreieck. So, und in diesem Dreieck, sagt er, gibt es drei Ecken, die für uns als Christen wichtig sind. Ich fange mal hier oben an. Lehre. Also wir waren ja schon bei der Bibel, er sagt, Lehre und Wahrheit, das brauchen wir. Jesus war jemand, der die Wahrheit gelehrt hat. Es war ihm wichtig, Wahrheit zu lehren, weil du und ich, wir glauben manchmal an Lügen. Wir können Lügen vertrauen und auf Lügen unser Leben aufbauen, werden aber feststellen, dass Lügen uns am Ende nicht zum Ziel bringen. Wer sein Haus auf Lügen baut, der hat ein schlechtes Fundament. Und Jesus ist gekommen um sozusagen dem etwas entgegenzusetzen, die Wahrheit zu verkündigen, damit mein Leben und dein Leben gelingen kann. Das muss auf einer festen Basis gebaut werden. Und darum hat Jesus in Johannes 8 geschrieben,
die Wahrheit wird euch frei machen.
Also Jesus will uns frei machen. Der will in dir und mir ein Fundament legen mit seinem Wort, das uns hilft, so Lügen zu erkennen und dagegen bestehen zu können. Wir brauchen also wirklich das Bibellesen. Und ich möchte dir Mut machen, das mitzunehmen. Also man könnte den Pfeil von hier oben ziehen. Ne? Bibellesen, ja, brauchen wir. Aber nicht nur, aber es ist wichtig, weil es uns prägt und verändert. Also hab den Mut, Bibel zu lesen, über die Bibel nachzudenken, dir vielleicht gute Predigten anzuhören, gute Bücher über Predigten zu lesen, weil uns das wirklich prägt und uns hilft, falsche Gedanken, Denkweisen aufzudecken und uns hilft zu erkennen, wo wir uns ändern müssen. Ganz wichtig, also Lehre. Dann nennt Mark Homer ein zweites in dem Buch, er nennt es Einüben. Einüben, trainieren, praktizieren sozusagen. Also Jesus macht deutlich, es ist nur wichtig, nicht wichtig, dass man die Wahrheit nur kennt, gelesen hat, sondern Jesus ist es auch wichtig, dass wir die Wahrheit auch umsetzen, dass wir das tun, was er gesagt hat. In der Bergpredigt endet Jesus mit diesen Worten aus Matthäus 7, in Vers 24 heißt es,
jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen.
Ja, der hat sein Haus auf Fels gebaut, wer das Wort nicht nur hört, sondern tut. Aber Jesus weiß, du und ich, wir müssen das üben. Das können wir nicht einfach von jetzt auf gleich. Das muss man eintrainieren. Wisst ihr, manche Menschen denken, wir hatten es ja, du brauchst nur mehr Willenskraft, dann kannst du anderes erreichen. Das ist ein Irrtum. Jesus möchte nicht, dass du dich mehr anstrengst, sondern er möchte, dass du beständig Dinge tust. Mit großer Anstrengung kann man nicht alles erreichen. Stellt euch vor, ich gehe zum Karate-Turnier. Ich habe nie in meinem Leben Karate trainiert. Ich nehme mir vor, ich gehe zum Karate-Turnier. Ich laufe vorher, mache ein bisschen Muskelübung und gehe dahin und denke, den werde ich schon zeigen. Ich werde da hingehen. Ich kriege mit Sicherheit keinen schwarzen Gurt, sondern nur blaue Flecken. Das wird nicht funktionieren. Wer einen schwarzen Gurt in Karate will, da habe ich ein Zitat, das wird Petra euch lesen.
Sprichwort unter Kampfsportlern. Ein schwarzer Gürtel ist nur ein weißer Gürtel, der nie aufgegeben hat.
Ja. Also, ich hoffe, ihr kennt den Unterschied zwischen Anstrengung, so eine wilde Anstrengung und regelmäßig etwas tun. Jeder Lehrer wird euch das verraten. Es ist besser, beständig wenig zu lernen, als einmal Crash zu lernen am Ende, weil man Dinge viel besser einprogrammieren, üben kann. Gewohnheiten entwickelt man nicht dadurch, dass man sich wie am Ende des Jahres ganz viel auf einmal vornimmt, sondern Veränderung, kleine Dinge regelmäßig tun, hilft uns, etwas zu verändern, etwas anderes zu machen. Aber eins dürfen wir jetzt nicht verstehen, das will ich auch nicht sagen. Durch Einüben werdet ihr und ich nicht dahin kommen, dass wir Christus ähnlicher werden. Das alleine macht es nicht. Wenn es nur darum ging, immer viel zu üben, dann würde nicht mehr die Gnade dich verändern, sondern könntest du das selber tun. Das funktioniert nicht. Und trotzdem ist Einüben wichtig, weil ich damit Gott Möglichkeiten gebe, an meinem Leben etwas zu tun. Ich möchte euch ein Zitat, oder Petra wird es euch lesen, von Henry Nguyen. Der hat uns was gesagt über, was geistliche Disziplin bedeutet.
Im geistlichen Leben bedeutet das Wort Disziplin das Bemühen, einen Raum zu schaffen, in dem Gott handeln kann.
Das fand ich ein schönes Zitat. Du gibst Gott Raum, wo er an dir handeln kann. Es gibt so einen Spruch, arbeite an dir, weil Gott wirkt. Also nicht damit Gott wirkt, sondern arbeite an dir, weil Gott wirkt. Es gibt jemanden, der hat das verglichen mit einem Segler. Segler, du kannst den Wind nicht machen. Aber wenn du an einem See wohnst, das Wetter ist gut, es ist Wind da, dann kannst du die Segel setzen und losfahren. Du bist nicht für den Wind zuständig, aber wenn du segeln willst, musst du eben dein Segel aufstellen und losdüsen. Wenn du spazieren gehen willst, du kannst das schöne Wetter nicht machen, aber wenn das Wetter schön ist, kann ich zu meiner Frau sagen, komm, wir gehen spazieren. Dann nutze ich das, was schon da ist, wo Gott etwas wirkt, das gebrauche ich. Das bedeutet im Prinzip, geistliche Disziplin zu leben, das zu nutzen, was Gott gesegnet hat und dann sozusagen das Segel zu setzen und zu sagen, ja, da klinke ich mich ein. Da können wir von Jesus lernen, geistliche Disziplin, die Jesus geübt hat. Wir sammeln jetzt einfach mal. Was hat denn Jesus gemacht als geistlichen Disziplin? Sie hat sich zurückgezogen und gebetet. Also Einsamkeit und Gebet. Fällt euch noch was ein? Er hat Weintrauben, ja, von den Weintrauben gesprochen, ja. Ja, Fasten. Jesus hat zum Beispiel auch mal gefastet. Einsamkeit, Stille. Ein Schlagwort heute ist zum Beispiel Entschleunigung. Damit ich in die Stille komme, muss ich manchmal einfach mir Räume schaffen, wo ich Stille sein kann. Jesus hat uns das vorgemacht. Er hat Dinge genutzt, um ruhig zu werden, um Gott die Möglichkeit zu geben, an sich zu wirken. Und das kann man, glaube ich, von Jesus lernen. Das können wir so machen wie er. Ich höre manchmal, so denke ich manchmal, ich habe aber gar keine Zeit, um solche geistlichen Dinge zu üben. Ich bin viel zu beschäftigt. Und jetzt muss ich einmal uns was Hartes sagen. Wir lügen uns manchmal da in die eigene Tasche. Wisst ihr, Menschen unserer Zeit haben noch nie so viel Zeit verplempert wie wir. Statistiken von Millennials zeigen, dass Millennials am Tag 3 bis 5 Stunden Handy nutzen. Leute meiner Generation, die waren noch mehr Fernsehgeneration, die gucken 2 bis 4 Stunden Fernsehen am Tag. Und dann sagen, wir haben keine Zeit. Wenn wir 10% dieser Zeit nur nutzen, würden wir was anderes. Stellen wir fest, manchmal hätten wir doch Zeit. Unser Problem ist, es ist für uns manchmal keine Priorität. Aber ich möchte mal so hart sagen, lüg dir nicht selber in die Tasche, dass du keine Zeit hast, sondern überleg manchmal einfach, wo deine Prioritäten falsch sind. Man könnte oft, vielleicht nicht immer, aber oft Zeit schaffen für das, was wichtig ist. Ein drittes, was hier noch wichtig ist, ist Gemeinschaft. Jesus hat uns in Gemeinschaft berufen. Jesus hat nicht nur ein Jünger berufen im Einzahl, sondern Jünger in der Mehrzahl. Jesus hat die Jünger in der Mehrzahl mit sich genommen, weil Jünger sich untereinander prägen können. Geistliche Formung geschieht manchmal durch Mitchristen in der Gemeinde. Eisen schleift Eisen. Da gibt es manchmal Leute, an denen reibe ich mich auch. Aber das brauche ich. Es prägt mich, mit Christen zusammen zu sein. Es ist nicht so, dass man auf Gemeinschaft verzichten kann. Jesus sagt nicht, du sollst nicht keine Gemeinschaft haben. Er sagt im Prinzip, du kannst nicht keine Gemeinschaft haben. Du brauchst Gemeinschaft mit anderen Christen im Gottesdienst, vielleicht in einem Hauskreis, in einer Gruppe, in einer Zweierschaft, weil man sich gegenseitig prägen muss. Glaub es mir, es ist unwahrscheinlich wichtig, dass man sich dem aussetzt und dem nicht entzieht. Geistliche Formung, also geistliche Gemeinschaft ist, man könnte es so nennen, Inkubator, der uns wirklich weiterbringt. Wisst ihr, alle anderen haben das verstanden. Weight Watchers funktioniert zum Beispiel so, dass man in einer Gemeinschaft sich gegenseitig motiviert. Die anonymen Alkoholiker haben es verstanden. Die wissen, du brauchst, um Dinge zu verändern, andere Leute, die dir den Rücken stärken. Und ich hoffe, wir, du und ich verstehen das auch, dass wir das schlecht alleine hinbekommen, dass wir Gemeinschaft brauchen, eine Gemeinde, einen Hauskreis, eine Gruppe von Christen, die mit mir unterwegs sind. So, jetzt haben wir 3 Dinge genannt, die man so aktiv in Anführungszeichen machen kann, um geistlich gute Fundamente legen zu können, wo Gott wirken kann. Ich habe jetzt in Anführungszeichen gesagt, weil der wichtigste Punkt, den habe ich noch nicht genannt. Was fehlt noch? Beten, ja, der Heilige Geist. Ich schreibe mal HG. Der Heilige Geist. Denn wer uns wirklich verändern kann, ist letztlich nur Gott. Das andere waren Möglichkeiten, wo wir das nutzen. Wir öffnen Räume für Gott. Aber das an uns gewirkt wird, kann nur Gott tun. William Temple, ein Erzbischof in den 40er Jahren in England, der hatte mal so ein Beispiel, hat gesagt, wenn man ihn bitten würde, er sollte ein Stück von Shakespeare schreiben, so wie König Lear oder Hamlet, dann hat er gesagt, das könnte ich nicht, ich bin nicht Shakespeare, ich kann keine Stücke schreiben wie Shakespeare. Und er sagt, wenn man mir jetzt sagt, ich soll wie Jesus sein, dann müsste ich sagen, ich kann nicht wie Jesus sein, ich bin nicht Jesus. Und dann hat er aber gesagt, wenn aber Shakespeare in mir leben würde, dann könnte ich Stücke schreiben wie Shakespeare, weil er mir ja die Inspiration gäbe. Und er sagt, und wenn Jesus in meinem Leben wohnt durch den Heiligen Geist, dann gibt er mir auch die Möglichkeit, dass ich mich verändern kann, weil er mir die Kraft dazu schenkt, weil er die Veränderung in mir bewirkt. Versteht man den Unterschied? Es ist also nicht von uns, es kommt von Gott, der an uns arbeitet und uns da prägt und verändert. Allein der Heilige Geist kann uns wirklich verändern. Das andere machen wir, damit Gott an uns wirken kann. Aber der Heilige Geist ist der, der dann wirklich aktiv uns verändern möchte und es auch wird, wenn wir ihn darum bitten. Ohne den Heiligen Geist ist alles andere nur Makulatur, Anstrengung, aber letztlich bringt es nichts. Paulus schreibt in Galater 5, Vers 16,
lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen.
Das wäre meine Einladung an dich und mich, Gott wirklich an uns wirken zu lassen. Das ist das aktivste Element, was wir wirklich zur Verfügung haben. Wie gesagt, alles andere öffnet dem die Tür und ist nicht unwichtig. Du kommst aus der Nummer sozusagen nicht raus und sagst, ich muss gar nichts tun, ich warte, dass alles an mir geschieht. Das wäre nicht das, was Jesus von uns möchte. Denk dran, wenn der Wind weht, Segel hoch und los. Das ist das, was wir aktiv machen können. So will Gott uns prägen. Jetzt gibt es noch zwei Dinge, die mache ich mal. Ich mache mal hier einen Strich drunter. Die passen jetzt hier nicht mehr hin. Darum mache ich hier auf die nächste Seite, die gehören eigentlich noch drunter. Zwei Dinge, die uns auch prägen, auf die wir keinen Einfluss haben. Einmal ich nenne es mal lange Zeiträume, also Räume ist lange Zeit. Auf Dauer geschieht Veränderung über eine lange Zeit. Denn man kann sich nicht von einem Moment zum anderen verändern, das geht nicht. In unserer modernen Welt ist es ein Affront zu denken, es dauert etwas lange. Aber ich habe euch ein Zitat mitgebracht, lies es einmal vor.
Geistliches Wachstum ist die langsamste aller menschlichen Bewegungen.
Die langsamste aller menschlichen Bewegungen. Das ist so unangenehm, dass manches einfach Zeit braucht. Aber es ist uns klar, besucht mal Schwestern, Brüder, Onkels, Tanten, die vielleicht ein Kind bekommen haben und ihr werdet sagen, wenn ihr da ein halbes Jahr nicht seid, wo sind die groß geworden? Weil einfach Zeit vergangen ist. Manches ändert sich einfach erst über die Zeit. Und das muss man auch aushalten, dass Veränderung manchmal eben länger geht. Und ich möchte Mut machen, im Veränderungsprozess zu bleiben. Zeit deines Lebens, entweder bis Jesus kommt oder bis du gestorben bist, nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben, weil manches dauert einfach seine Zeit und das darf auch sein. Und das zweite Passive, was wir nicht beeinflussen können, das ist das Unangenehmste, oh, da habe ich zu helle Farbe genommen, Leid. Mit das größte Wachstum erleben Menschen durch schmerzhafte, leidvolle Situationen, die sich keiner ausgesucht hat, die man sich auch nicht wählen würde, wenn man bei Verstand wäre. Und trotzdem erlebt man manche Christen, dass sie gesagt haben, das hat mich stark gemacht, das hat mich verändert. Ich erzähle euch ein Beispiel von Birgit Schilling. Die war mit ihrem Mann Wolfgang als Missionars-Ehepaar, das Land weiß nicht, ich vermute Afrika, weil es sehr warm ist, war Und sie hat immer, einmal in der Woche ging sie zum Flughafen, eine Stunde Fußmarsch bei 40 Grad, deshalb vermute ich Afrika, zu Fuß zu dem Flughafen, um ihre Post abzuholen. Also jede Woche einmal. Und sie kam an diesem Tag dort an, haben einen Brief bekommen aus Deutschland von einer Freundin. Sie haben diesen Brief aufgemacht und haben gelesen, dass ein Ehepaar, das sie kennen, ihr drittes Kind bekommen haben. Die hatten jetzt zwei Söhne und jetzt haben sie ein Mädchen bekommen. Die Birgit Schilling und ihr Mann konnten keine Kinder bekommen, muss ich dazu sagen. Und dann lasen sie den Brief von ihrer Freundin aus Deutschland, die geschrieben hat, wir sind so glücklich, dass wir manchmal vor lauter Glück nicht schlafen können, weil sie sich so über ihr Mädchen gefreut haben. Und dann hat die Birgit Schilling gesagt und ihr Mann haben sich gedacht, und wir sind so unglücklich, dass wir manchmal vor lauter Unglück nicht schlafen können. Denn diese Postkarte war für sie wie ein Schlag ins Gesicht, dass Menschen das so schreiben und ihnen so anders geht. Und da haben sie gesagt, über Jahre haben sie mit Gott an diesem Punkt gehadert, dass sie keine Kinder bekommen können. Und nach Jahren haben sie festgestellt, dass Gott ihnen sozusagen ein Nest bereitet hat, dass sie dann Kinder adoptieren konnten. Aber an dem Punkt mussten sie erst einmal kommen. Und in dieser Situation, als sie so drunter gelitten haben, hat sie ein Bibelwort aus Psalm 84 gelesen. Das hören wir jetzt einmal.
Glücklich sind die Menschen, die in ihre Stärke finden und von Herzen dir nachfolgen. Wenn sie das Tal der Tränen durchqueren, wird es ihnen zu einem Ort erfrischender Quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Soll ich das nochmal lesen?
Ja, mach mal.
Glücklich sind die Menschen, die in dir ihre Stärke finden und von Herzen dir nachfolgen. Wenn sie das Tal der Tränen durchqueren, wird es ihnen zu einem Ort erfrischender Quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen.
Wenn sie das Tal der Tränen durchqueren, dann finden sie trotzdem da Quellen, die sie ändern. Und dann schreibt die Birgit Schilling, dass sie das, als sie das gelesen hat, das lese ich euch jetzt doch vor, ist nur ganz kurz, als ich diese Verse las, horchte ich auf und staunte, in einer Krise, in einem Tränental sollten also Segnungen verborgen sein, die es nur dort gab. Und sagt, ich habe angefangen, anders zu beten. Herr, es soll nicht mehr mein einziger Wunsch sein, aus dieser Krise schnell wieder herauszukommen. Wenn es stimmt, dass du Gutes in diese Krise gelegt hast, dann will ich mit deiner Hilfe Brunnen entdecken und bauen, in dem Tränental Brunnen bauen. Und sie schreibt, sie hat vier Dinge gelernt. Sie hat gelernt, dass Jesus ihr in der Krise nah gewesen ist, näher als je sonst. Am Anfang hat sie sich verloren gefühlt, am Ende hat sie gemerkt, Jesus war mir viel näher, als ich es je vorher erlebt habe. Das Zweite, was sie gelernt hat, sie hat gelernt, Jesus hat sie getragen, zu 100%, auch mit ihrer schwierigen Erfahrung hat sie nicht im Stich gelassen. Sie hat gelernt, die Freundlichkeit Gottes durch andere Menschen zu erleben, die sie in ihrer Not gesehen haben und gesagt haben, wir beten für euch oder wir machen etwas Nettes für euch. Und das Letzte, sie haben gesehen, das bietet eine Chance zur Veränderung. Sie haben sich dann entschieden, Kinder zu adoptieren. Ich möchte mal so sagen, wenn in deinem Leben mal Schmerz oder Krisen kommen, dann hat man zwei Möglichkeiten. Man kann das verleugnen und ablehnen oder jemand hat mal gesagt, man kann den Schmerz umarmen und ausdrücken und das davon mitnehmen, was Gott einen dadurch lehren möchte. Und glaub mir, die bessere Variante ist die zweite, weil man dadurch wirklich von Gott auch verändert und geprägt werden kann. Ich komme also zum Schluss. Ich möchte euch wirklich Mut machen zu geistlichen Veränderungen. Kann man Jesus ähnlicher werden? Ich glaube ja, weil Jesus uns das ja selber so gesagt hat. Und er gibt uns ein gutes Möglichkeiten, dass er sagt, du kannst etwas tun, Segel setzen, Dinge nutzen, die er dir in die Hand gegeben hat. Aber was wir nicht tun können, ich hoffe, das wird auch klar, Veränderung macht letztlich immer Gott. Er wird dich prägen durch seinen Geist, aber er möchte dich auch prägen. Und darum möchte ich dir Mut machen, das auszuhalten, zu warten, auch Schweres zu ertragen. Bis zu deinem Lebensende Es kann lang dauern, bis zur Ewigkeit, bis man Jesus wirklich so ähnlich ist, wie man das hätte vielleicht vorher erreichen können. Das kann wirklich dauern, bis du im Himmel bist. Aber es lohnt sich, Jesus ähnlicher zu werden, weil es uns viel Segen schenkt, weil wir uns Jesus näher fühlen. Das wünsche ich dir und mir, dass wir das so erleben. Amen. Ich danke euch für das Experiment, dass ihr uns gefolgt seid, und ich möchte noch beten.